Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Der Bau von der Bahn auf den Top of Europe, auf das Jungfraujoch, war eine technische Meisterleistung. Vor 100 Jahren hat man ein wichtiges Etappenziel erreicht. Der letzte Tunnel ist durchschlagen worden. Das Jubiläum ist der Schwerpunkt dieser Sendung. Wir blenden zurück ins Jahr 1987, wo das Regionaljournal über das 75-Jahr-Jubiläum berichtet hat. Und wir reden mit einem Historiker über den Bau und über die Bedeutung der Jungfraubahn. Das Wetter bringt hinten und morgen eine Ladung Schnee, unterhalb von 500 Meter Regen, das alles bei plus 3 Grad. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten, Thomas Pressmann.
Die kantonalbernische Beratungsstelle für Mädchen und Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt sind, Lantana, bietet neu eine Online-Beratung an. So eine Beratung via Internet entspreche einem Bedürfnis, sagt Beraterin Ursula Stalder.
Wir hatten viele E-Mail-Anfragen gehabt, immer wieder von Leuten, die uns ganze Lebensgeschichten geschrieben haben oder eben auch einfach Anfragen gestartet haben. Und wir immer müssen sagen, hört, wir können nicht per Mail, tut uns bitte anrufen. Und dann sind nachher viele nicht mehr gekommen. Von denen haben wir dann nicht mehr gehört.
Bis jetzt hat man bei dieser Opferberatungsstelle vom Kanton Bern vorbei können oder sich am Telefon beraten. Die neue Online-Beratung läuft als Pilotprojekt auf Deutsch. Das Angebot ist gratis. Die Regierung vom Kanton Bern hält an ihrem Gegenvorschlag zu der Initiative «Faire Steuern für Familien» fest. Mit diesem Gegenvorschlag würde die Grenze für eine Pauschalbesteuerung bei 400'000 Franken liegen. Die vorberatende Kommission vom Kantonsparlament hat selber einen Vorschlag ausgeschafft. Sie will die Grenze für die Pauschalbesteuerung tiefer bei 200'000 Franken festlegen. So würde dem Kanton 18 Millionen Franken Steuern fehlen, schreibt die Regierung in ihrer Mitteilung. Das könne sich der Kanton nicht leisten. Halte das Parlament in der Märzsession am Vorschlag vor der Kommission fest, dann unterstütze die Regierung künftig die Initiative, hat sie mitteilt. Gestern Nachmittag ist auf der Marbachegg bei Schangnau ein Gleitschirmflüger abgestürzt und gestorben. Ein Bauer hat ihn noch in der Luft gehört schreien. Wo der Bauer näher auf einem Hocker ist, hat er den Gleitschirm mit dem Pilot am Boden gesehen. Der Rega ist gekommen, sie hat aber nicht mehr helfen können. Warum der Gleitschirmflüger abgestürzt ist, weiss man noch nicht. Zwei junge Männer haben am Morgen zu Burgdorf beim Bahnhof Steinhofen Kiosk überfallen. Sie haben dabei die Verkäuferin mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die beiden Männer konnten flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.
Am 21. Februar 1912 ist eine Nachricht um die Welt. Der Tunnel für die Jungfraubahn ist durchschlagen. Das Werk vom Bahnpionier Adolf Guyer-Zauer war vollbracht. Ein Werk, das hunderte von italienischen Mineuren 16 Jahre lang auf Trab gehalten hat, und zwar unter sehr schwierigen Verhältnissen. Ein Werk, das doppelt so teuer geworden ist wie geplant, und ein Werk, das auf der einen Seite technische Errungenschaften gebracht hat und auf der anderen Seite 30 Tote, 92 Verletzte und mehrere Sprengunfälle. In ein paar Tagen jährt sich der Durchschlag zum 100. Mal. Aber wir haben das Ereignis schon vor 25 Jahren gefeiert. Dann hat das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis einen gewissen Peter Brandenberger und einen gewissen Christian Strübin auf die Jungfrau geschickt, für über das 75-Jahr-Jubiläum zu berichten. Wir haben diese Reportage aus dem Jahr 1987 wieder vorgenommen.
So tönt es heute auf dem Jungfraujoch und so, oder auch nicht viel anders, hat es auch heute genau vor 75 Jahren dort oben auf fast 3'500 Meter Höhe getönt. Heute ist man am Bauen vom neuen Gletscherrestaurant. Bohren, Spreng und Steinschlag ist auch dafür nötig, gerade wie vor 75 Jahren, wo man am Bauen vom Tunnel auf das Jungfraujoch war. Und plötzlich, genau morgen vor 75 Jahren, am 21. Februar 1912, ist es soweit gewesen, man hätte die Bohrmaschine können abstellen.
Wie eine Bombe schlug in der tiefsten Dunkelheit die Nachricht ein, der Durchschlag am Jungfraujoch sei erfolgt. Donnernd schlugen die Fäuste an die Türen und Jubel herrschte im Verwaltungsgebäude und in der Remise, wo das Dutzend Gäste der Jungfraubahn auf winterlicher Höhe untergebracht sind. Direktor Lichti meldet die frohe Kunde, die zwar wieder alles erwarten und wieder jede Berechnung eintrifft, die aber helle Begeisterung bei uns entfacht. Schon gestern Abend merkte die Schicht, dass der Durchschlag nahe bevorstehe. Der Schicht von nachts 12 Uhr bis morgens 6 Uhr gelang dann die frohe Tat. Bei 40 Meter des Seitenstollens brach 5.45 Uhr morgens der Tag in den Tunnel, in dem der Capo Glacelli das Kommando führte.
So hat die NZZ am gleichen Tag die grossartige Leistung von ein paar hundert italienischen Mineuren gemeldet. Eines der kühnsten Bergbahnprojekte von diesem Jahrhundert hat den Durchbruch geschafft. Aber gehen wir zurück zu den Anfängen von dieser Bahn.
Wir sind jetzt hier im altehrwürdigen Zimmer, im Schlafzimmer vom Ingenieur Adolf Guyer-Zeller, vom Erbauer von der Jungfraubahn.
Jahrelang war die Station Eigergletscher das Nervenzentrum dieser Baustelle, wo einem genialen Hirn entsprungen ist. Hier, wo so viel ist entschieden worden am Anfang von unserem Jahrhundert, erzählt der Peter Brunner, stellvertretender Betriebschef der heutigen Jungfraubahn, wie es angefangen hat.
Es hat so angefangen, dass er, als er eine Bergtour gemacht hat, auf die Schildtoren und ist dem angekommen vom Schildtoren, im Jahr 1893, hat er plötzlich ganz klar vor sich die Idee gesehen vom Bau von der Jungfraubahn. Er hat das in der Nacht nachher im Hotelzimmer in Mürren skizziert. Das war 1893. Daraufhin sind all die notwendigen Arbeiten vor sich gegangen zum Erlangen von der Konzession für den Bau von der Jungfraubahn. Und 1896 auf der Scheidegg hat man angefangen mit der Jungfraubahn.
Mit politischen Vorarbeiten, mit der Finanzierung oder Konzession war es aber nicht gemacht. Es hat hunderte von Mineuren gebraucht, die härteste Handarbeit geleistet haben. 1898 haben die Männer den Berg angegriffen.
Ganz am Anfang hat es noch eine Keinerbohrmaschine gegeben. Und da ist also von Hand gebohrt worden, ein kurzes Teilstück von diesem Tunnel. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, einer von diesen Arbeitern hat dann ein Bohrmesser in den Fingern und links und rechts ist ein Arbeiter, der einfach wechselweise auf den Bohrer da geschlagen hat und so ein Löcher rausgebohrt, dass man nachher können sprengen konnte. Also schon eine harte Sache gewesen, bevor das eben die ersten Bohrmaschinen nachher sind, zum Einsatz kommen.
Die ersten elektrischen Siemens-Bohrmaschinen waren eine Sensation. Die Mineure, die sich durch den Berg gebuddelt haben, haben eine gewaltige technische Entwicklung miterlebt. Und gleich weiss der Peter Brunner Müsterli aus der Bauzeit, wo man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
Der Sprengstoff, der damals ist verwendet wurde, war natürlich nicht der gleiche Sicherheitssprengstoff, wenn man ihn heute braucht. Und er ist auch gefroren, der Sprengstoff. Und deshalb haben die Mineuren während der Zeit den Sprengstoff am Abend zu ihnen ins Bett genommen, weil es kalt war. Unter den Tag haben sie ihn im Hosensack umgetragen.
Mit Sprengstoff hat die Jungfraubahn weiss Gott Probleme gehabt damals. An den denkwürdigen Tag im Herbst 1908, wo 30'000 Kilo Dynamit im Berg explodiert sind, daran besinnet sich der Samuel Brabant, ein berühmter Grindelwaldner mit Jahrgang 1898.
Ich bin dann unterwegs gewesen, in Easy Vorsassin mit einem Kamerad. Besinne mich gut, dass es auf einmal ein furchtbarer Klapp gegeben hat, den wir uns erstellt haben. Und wir haben es fast so gehabt wie ein Stock ins Hans. Das war ein alter Mann auf der Herrschaftshause. War das gehört, hat er gesagt, ja, die haben nicht drüber, bis die Neger anheben. Und da hat der Nachbar mir gesagt, ja, was meinst du, der ist viel, viel zu stark, aber die können dem nicht anhaben. Stock ins Hans hat gesagt, ja, dann möchte er sagen, was er weh gut an hat, dienen hat es mir nicht.
Der Klapp hat ein Loch im Berg gegeben, das man heute noch schauen kann. Aber sonst ist der Bau ohne viel Krach und Getöse vorwärts gegangen.
Ich habe nie gehört, dass Grindelwalder gegen die Jungfrau Basi war. Sie waren ja seinerzeit gegen die Zwängeren Alpbahn. Aber die ist schon seit 1993 gelaufen. Und man hat sich daran gewöhnt, dass die Tschutschule Lockerlen in der Wergestal dampfen ziehen. Daran hat man sich gewöhnt, hat ja gesehen, dass der Grindelwald als Kurort nicht etwas schadet, sondern im Gegenteil viel, viel nicht genützt hat.
Der Nutzen für den Tourismus hat sich inzwischen bestätigt. Aber bis es so weit war, haben die Mineure einander gejagt. Besonders, als sie gemerkt haben, dass der Durchstich unmittelbar bevorsteht.
Das war natürlich in diesen Tagen, kurz vor dem Durchstich, schon eine so kleine Sache gewesen. Man hat ja in drei verschiedenen Schichten gearbeitet und die einzelnen Equipen haben sich natürlich probiert zu übertreffen, die eine die andere. Mitunter ist es also vorgekommen, dass Mineuren länger Bohrer schmieden, andere schmieden hier am Eigergletscher, dass man rascher ist vorwärts gekommen. Sehr wahrscheinlich haben sie so ein bisschen mehr geladen, weder dass es sonst normal wäre gewesen, bis das eben an dem 21. Februar am Morgen frei den Tätsch gegeben. Und das Modell ist uns an die Luft im Jungfraujoch.
Auch heutige Bergbauingenieure ziehen den Hut vor dieser Leistung. Rudolf Amberg, einer der kompetentesten Bergbauexperten in unserem Land.
Wenn man sich überlegt, was man damals für Hilfsmittel zur Verfügung hat, dann ist die Art, wie man es angegangen hat, ist eigentlich hervorragend gut gewesen. Es war natürlich eine enorme Knochenarbeit, dort raufzugehen. Es ist also eine enorme Leistung dahinter. Aber das Konzept, das aufgestellt worden ist, das war hervorragend gut gewesen. Geschickt und das Verhältnis angepasst. Ich würde sagen, man muss also immer wieder ein bisschen in Ehrfurcht zu denen aufschauen, die mit so einfachen Mitteln derartig grosse Werke vollbracht haben.
Profitieren kann natürlich vor allem jemand, die Jungfraubahn. Der Peter Wenger von der Direktion sagt es so.
Wir sind hier bei dieser Bahn in sehr wenig Sachzwängen. Und das ist vielleicht eben gerade die Exklusivität von diesem Projekt. Wenn man sich vorstellt, dass im ersten Jahr die Bahn rund 70'000 Leute hier hoch befördert hat. Und wenn man weiss, dass heute mit der gleichen Anlage, also mit dem gleichen Tunnel, mit dem gleichen System, mit 700'000 Leuten da hoch befördert werden, also rund 10-mal mehr, dann sehen wir eigentlich erst, wie genial die Planung und wie genial die Anlage ist.
Der Dank geht also auf der einen Seite an Adolf Guyer-Zeller. Zu verdanken hat man den Erfolg vor allem an den Mineuren, den Arbeitern. Auch die heute hier oben unter den gleichen extremen Bedingungen notabene arbeiten, können sich vorstellen, dass es früher im Tunnel noch härter war.
Der Vorteil, den wir hier hatten, wir waren nicht so im Dreck und im Staub wie die Mineure.
Allerdings wissen sie auch.
Wir mussten sicher vor 75 Jahren arbeiten, und jetzt sollen wir arbeiten. Das ist etwas Gleiches.
So hat also das Regionaljournal vor 25 Jahren getönt. Das ist die Reportage zum 75-Jahr-Jubiläum vom Jungfraubahn-Durchschlag. Schaut man heute die Geschichte von dieser Bahn noch gleich an im Licht von der neueren historischen Forschung? Das hat Christian Strübin vom Historiker Patrick Moser wissen, der über die Jungfraubahn seine Doktorarbeit geschrieben hat.
Patrick Moser, wenn man die Reportage nach 25 Jahren noch mal hört, dann könnte man sagen, die können wir wirklich wieder senden, es hat sich eigentlich nichts geändert. Sieht das der Historiker gleich?
Im Großen und Ganzen sicher stimmt die Reportage noch, die Aussagen sind alle korrekt. Es war auch spannend, die Leute noch zu hören, die vor 25 Jahren geredet haben, die es zum Teil vielleicht heute nicht mehr gibt. Und darstellen, wie sie es gesehen haben, der Grindelwalder zum Beispiel, der erzählt, was sie bei der Jungfraubahn empfunden haben. Oder wie sie zur Jungfraubahn gestanden sind und haben vor allem das Unglück dann am Eiger, die Explosion, die ja bis in Schwarzwald hineingehört hat.
Ihr habt 1997 über die Jungfraubahn eure Doktorarbeit gemacht. So wird die Jungfrau zur Demoiselle gemacht, ist es übertitelt und es hat durchaus kritische O-Töne. Ihr seid nicht so begeistert in eurem Buch von Adolf Guyer-Zeller, dem Vater von der Jungfraubahn, wie wir es vielleicht waren, vor 25 Jahren.
Ja, das hängt vielleicht damit zusammen, dass man früher, also respektive bevor ich meine Dissertation geschrieben habe, sehr viel von einem Buch eigentlich alle die Informationen genommen hat. Das war der Privatsekretär von Guyer-Zeller, Friedrich Wrubel, der ein Buch geschrieben hat, «Ein Winter in der Gletscherwelt». Und er natürlich sein früher Arbeitgeber, der hat sehr gut darstellen. Es ist aber natürlich so, dass der Adolf Guyer-Zeller 1899 schon gestorben ist und dann eigentlich ist es noch 13 Jahre gegangen, bis die Bahn fertig war. Also es hat dann noch sehr viel Nachfolgearbeiten gebraucht, bis es fertig war. Wir haben vielleicht auch noch gehört in diesem Beitrag am Anfang, bevor die Bahn angefangen hat, hätte man die Finanzierung müssen regeln. Aber die ist überhaupt nicht geregelt gewesen. Der Guy Zeller hat, solange er gelebt hat, aus ihrer Privatschatulle eigentlich die Bahn finanziert und ist irgendwo an das Ende gekommen. Also er hat aus seinem Privatvermögen über 2 Millionen Franken ausgegeben für die Jungfraubahn.
Eben, sie hat letztlich 16 Millionen gekostet statt 8. Das ist aber auch nichts Neues bei Tunnelbauten an sich.
Nein, sicher nicht. Es geht um die These vom Point of No Return, also bei Tunnelbauten. Schaut man auf, wie viel das etwa kostet und dann rechnet man es etwa auf die Hälfte ab und dann geht das nachher aus und dann baut man mal mit dem Geld, das man hat und dann, wenn man mal angefangen hat, muss man ja fertig machen. Wobei, muss man so sagen, beim Guy-Zeller habe ich nie festgestellt, oder es gibt keine Angaben oder keine Quellen dazu, die das würde belegen, dass er quasi gewusst hat, dass mit dem Geld, das er einem vorgesehen hat, mit den 8 Millionen Franken, dass das viel zu wenig ist.
Aber durch das, dass er eigentlich selber Geld aus seinem eigenen Vermögen hat in die Hand genommen, hat er ja eigentlich den Dank verdient. Aber ihr habt in eurer Dissertation auch den Finger auf das Verhältnis gelegt, wo die Arbeiter dort hatten. Die waren nicht gut gewesen.
Nein, die Verhältnisse waren nicht gut gewesen. Es ist natürlich auch so, man muss sagen, die Jungfraubahn ist natürlich nicht das einzige Unternehmen, wo das so ist gewesen. Es sind natürlich sehr spezielle Verhältnisse gewesen am eigenen Gletscher. Also man muss sich vorstellen, die Wengerer Alpbahn ist nur im Sommer gefahren. Im Winter ist die zu gewesen. Das heisst, die Arbeiter oder die Siedlung ist eigentlich dort für sich allein im eigenen Gletscher oben gewesen. Und es ist sehr viel hat auch von den Bauleitern abgehangen, die dort oben waren, die eigentlich sehr viele Funktionen ausgeführt haben. Also nicht nur Bauleiter gesehen, oft zum Rechten müssen schauen, dass da keine Arbeiter Unruhen oder irgendwie Streitereien kommen, dass die muss schlichten. Also es ist halt sehr schwierig gesehen, dort auch für die Bauleiter einfach das alles können auszuüben.
Aber wenn man es vergleicht, die damalige Zeit mit anderen Baustellen, sei das der Simplonbau, sei das der Lötschbergbau, heisst dort die Arbeiter dort besser gehabt, verglichen mit der Jungfraubahn?
Ob sie es besser gehabt oder schlechter, müssen wir anschauen. Es war sicher ganz anders gewesen. Also bei der Jungfraubahn war der Eigengletscher gewesen, eine Siedlung für sich, im Winter abgeschlossen. Und beim Simplon zum Beispiel hat sie ja einfach Dörfer gegeben, Arbeitersiedlungen, wirklich beim Kantersteg, wo sehr viele Italiener waren und dann die ganze Struktur von diesem Dorf völlig verändert haben. Das war hier nicht der Fall gewesen. Es ist aber schon zu sehen, dass auch bei den anderen Baustellen es eigentlich ähnliche Verhältnisse waren.
Eben, 30 Tote, 92 Verletzte. Man kann vielleicht nicht sagen, dass das niemand gestört hat, aber ein grosses Aufheben hat man nicht gemacht.
Nein, das hat man sicher nicht gemacht. Man sieht auch, wenn man die Zeitungen liest zu dieser Zeit, dann ist einfach zwei, drei Ziele gewesen. Es hat wieder ein Unglück gegeben, eine Jungfraubahn, und ist wieder jemand gestorben. Was man einfach bei der Jungfraubahn, wenn es die untersucht hat, kann feststellen, ist zum Beispiel, dass die Unterkünfte halt nicht gut waren. Also, dass sogar der Verwaltungsrat sich beklagt hat und gesagt, das seien menschenunwürdige Zustände. Und das andere, was man eigentlich dort speziell hatte, die Sache mit dem Dynamit. Also, Dynamit ist gefroren in der Jungfraubahn, also im Tunnel innen. Und die Bahngesellschaft hat eigentlich lange nichts gemacht dagegen. Erst, als die Versicherungsgesellschaft gesagt hat, ihr müsst höhere Prämien zahlen, hat die Bahn eigentlich dafür geschaut, dass nachher ein anderes Dynamit beschafft wird, hat dort aber auch sehr viel Pionierarbeit geleistet, dass es Dynamit gibt, das nicht mehr geführt oder bei tieferen Temperaturen geführt, als im Jungfraubahntunnel vorhanden waren.
Was ist jetzt euer Bild, Patrick Moser? Ist es einfach eine üble Plackerei und eine Schinterei gewesen? Oder überwiegt gleich Pioniertat?
Ja, das ist natürlich jetzt noch schwierig zu sagen, oder? Also, es kommt natürlich Perspektive darauf an, von dem, was man hat. Aber am Schluss bleibt eigentlich schon Pioniertat. Ja, wo man heute auch sieht, wie viele Leute es eigentlich dort raufgehen. Also, wenn man vorstellt, der Guy Zeller hat gerechnet mit 17.000 Leuten pro Saison, oder? Also, das reicht die Jungfraubahn heute in ein paar Tagen. Also, das ist natürlich schon ein bleibendes Denkmal. Und das ist natürlich auch die ganze Planung, also das ganze Projekt ist natürlich wirklich genial gewesen, wenn man sich das vorstellt. Es hat ein Vorgängerprojekt gegeben, wo man von Lauterbrunnen aus gestartet ist und einfach durch die Jungfrau durch bis auf den Gipfel. Und dass er nachher im Prinzip gesagt hat, ja, wir machen das eigentlich anders. Also wir fahren jetzt vom Eigengletscher und dann durch den Eiger und durch den Mönch und dann erst zur Jungfrau Joch und dann zur Jungfrau rauf. Wir hätten dann nicht gewusst, wie reagieren eigentlich die Leute, nicht Bergsteiger auf so einer Höhe. Was passiert denn, wenn dann Leute kommen mit dem Zug, die noch nie in dieser Höhe waren, oder Touristen aus dem Ausland? Das ist eigentlich schon das Geniale gewesen von seiner Idee. Abgesehen davon, dass er mit diesem Projekt natürlich sämtliche Konkurrenzprojekte Richtung Eiger oder Mönch ausgeschlossen hat, weil er quasi den Berg wie ihm gehört hat.
In dieser Zeit sind ja Bergbahnen wie Pilze zum Boden ausgeschossen. Es ist grossartiges Zeug passiert, irgendwie so eine Aufbruchstimmung. Ist es einfach ein Wettlauf gewesen, den man gewinnen wollte? Oder was hat es getrieben?
Das eine ist sicher Technik, also die Technikbegeisterung, die dann geherrscht hat. Und andererseits haben wir in dieser Zeit auch ein Bergbahnfieber eigentlich gehabt, im Berner Oberland, gerade wo sehr viele Bergbahnen entstanden sind und sehr viele Projekte gegeben hat, die nie zu etwas geworden sind. Also wir haben ein Projekt von Eiger, wir haben es von Mönch, wir haben ein Tunnel von Lauterbrunnen ins Lötschental über. Alles so Projekte, die mal existiert haben, aber nie zu etwas geworden sind. Und am auffälligsten ist das vielleicht noch bei der Brienz-Rothornbahn, wo dann Finanzierung angestanden ist, ist das Kapital eigentlich um 80-fach überzeichnet worden. Also man hat 80-mal so viel Geld haben wir zur Verfügung gehabt, als wir tatsächlich gebraucht haben. Also man kann hier fast von einer Blase auch reden in dieser Zeit.
Gerade in diesem Licht, mit dieser Konkurrenz und aus dieser Zeit heraus, was macht die Jungfraubahn so grossartig? Ist es einfach die technische Leistung oder ist es halt noch höher rauchen? Wie seht ihr das im historischen Abgleich?
Aber das ist das einzige Projekt, das in die Höhe gegangen ist, das noch realisiert worden ist. Zwar nicht so weit, wie man wollte, weil es ist ja tatsächlich am Anfang eine Jungfraubahn gewesen. Also bis zum Jungfraugipfel, nicht nur bis zum Jungfraujoch. Man hat zwar länger gebraucht, als es gedacht hat, man hätte sehr viel mehr Geld müssen ausgeben müssen, aber man hat es realisiert. Und das ist eigentlich die Leistung, die bleibt und die man heute auch sieht, wie viel wert das sie ist für das Berner Oberland.
Das sagt der Historiker Patrick Moser. Der Berner arbeitet zurzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Staatsarchiv vom Kanton Basel-Land. Bei uns im Internet hat es Bilder von diesem Durchschlag vor 100 Jahren zu finden unter regionaljournal.ch. Der Blick zurück auf den Tag in der Region, Thomas Pressmann.
Die SVP von Stadt Bern ist auf der Suche nach Kandidaten für einen Berner Gemeinderat fündig geworden. Wie die Nachrichtenagentur SDA schreibt, schlägt die SVP, der SVP-Rat für den Stadtrat, der Stadtrat Rudi Friedli, der ehemalige Stadtrat Beat Schori und Silvia Lafranchi als Kandidaten vor. Die Parteibasis entscheidet am 27. Februar, wen sie ins Rennen schicken will. Der Beat Schori hat schon früher für einen Gemeinderat kandidiert. Die Initiative «Faire Steuern für Familien», die die Pauschalbesteuerung abschaffen, wie sie heute bekannt gegeben hat, haltet die bernische Regierung an ihrem Gegenvorschlag fest. Der Gegenvorschlag will die Grenze bei 400'000 Franken ansetzen. Die vorberatende Kommission vom Grossen Rat wiederum will die Grenze für die Pauschalbesteuerung tiefer ansetzen bei 200'000 Franken. So würde dem Kanton 18 Millionen Franken Steuern fehlen, schreibt die Regierung. Und das können wir sich nicht leisten. Wenn das Parlament in der Märzsession am Vorschlag der Kommission festhalte, unterstützt die Regierung die Initiative. Die Opferhilfe-Beratungsstelle Lantana beratet Mädchen und junge Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt sind, persönlich oder am Telefon. Jetzt bietet die kantonale Opferberatung auch eine Online-Beratung an. Diese Art von anonymer Beratung sei zunehmend ein Bedürfnis. Die neue Online-Beratung läuft als Pilotprojekt auf Deutsch. Das Angebot ist gratis.
Fertige Eiszeit, jetzt gibt es frischen Schnee. Der Wetterbericht von SF Meteo, Thomas Kleiber.
Heute Nacht kann es in den meisten Regionen schneien und bei Temperaturen unter 0 Grad bleibt der Schnee zum Teil auf den Strassen auch liegen. Am Morgen sind die Strassenverhältnisse nicht unbedingt einfach, weil es gibt den ganzen Tag durch immer wieder mal Schnee, wo bis dann unterhalb von etwa 500 Meter im Mittelland zum Teil Regen wird. Am meisten Schnee gibt es morgen so im östlichen Berner Oberland, so vom Raum Interlaken bis ins Haslital. Am wenigsten Schnee gibt es im Rhonental und in den Fischbertälern. Nachmittagstemperaturen liegen dann in der tieferen Lage im Bereich von etwa 2 oder 3 Grad, aber selbst dann bleibt der Schnee zum Teil liegen oder es wird eisig auf der Strasse, einfach weil die Strassen noch sehr kalt sind von den letzten Tagen. In der Höhe oben, zum Beispiel in Adelboden oder in Zermatt, gibt es Wert um minus 1 Grad. Am Donnerstag wird das Wetter im Laufe des Tages immer freundlicher und Temperaturen liegen am Nachmittag um 3 Grad.
So wie das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis vom Dienstagabend. Redaktion Michael Sali, Moderation Jörg Andre.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.